Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit Albrecht Metzger.
Guten Morgen.
Wie geht's?
Mir geht's gut. Ich war so froh, dass heute Morgen Sonnenaufgang ist, ja.
Weil das nicht jeden Tag passiert.
Nein,
in Berlin?
Nach gestern Abend war das ja in Frage gestellt. Ja, das
jetzt?
Das war ja, wusste ja keiner, ob die Welt sich weiter drehen wird. Ja.
Wo haben Sie geguckt?
Ich habe bei meiner Familie geguckt, ja.
Waren Sie überrascht vom Ergebnis?
Ich muss sagen, ich wurde immer mehr reingezogen und ich bin eigentlich ein kühler Betrachter. Ich gucke wahnsinnig gern Fußball, bin total unsportlich, ja. Aber das hat einen Sog entwickelt, weil ich das Unheil habe nahen sehen. Ja,
okay.
Ich habe es nahen sehen und konnte es mir nicht vorstellen, was jetzt passiert. Gleich wird sich ein großer Spalt auftun und alles wird versinken.
Ja? Hat es emotionale Auswirkungen bei Ihnen? Geht es Ihnen heute deshalb schlechter, weil gestern verloren worden ist?
Überhaupt gar nicht, nein.
Ist völlig wurscht.
Nein, nicht wurscht, aber man hat wieder was zum Nachdenken, weil es ist wirklich ein gutes Beispiel, wie wir leben, auf welcher Höhe wir leben. Ja.
Ich wollte gerade sagen, als wir uns 10 Minuten vor Beginn der Sendung zum allerersten Mal in unserem Leben gesehen und getroffen haben, haben Sie mir gesagt, es ist deshalb eigentlich ein schöner Beginn für eine Sendung, weil Scheitern ist Ihr ganz persönliches Lieblingsthema.
Na, nicht Lieblingsthema, sondern es durchzieht mein, also ich werde da drauf gestoßen, ja, und zwar also jetzt nicht das Scheitern, das Liegenbleiben, sondern das zu lernen, dass mit dem Scheitern, dass nach dem Scheitern etwas, in der Regel etwas Neues kommt, so man noch die Energie hat.
Okay, wann sind Sie zuletzt gescheitert?
Das ist eine sehr persönliche Frage.
Ja.
Wann bin ich zuletzt gescheitert? Ja. Heute Morgen wäre ich beinahe gescheitert, weil die S-Bahn stehen geblieben ist wegen Signalfehler.
Das
wäre auch ein Scheitern gewesen, ja.
Ja, aber das ist ja ein harmloses und leicht zu vergessendes Scheitern.
Komisch, da müsste ich jetzt nachdenken.
Gibt es ein dramatischstes Scheitern in Ihrem Leben, über das Sie auch reden würden?
Ja, das war meine Zeit hier bei den Live-Rock-Nächten beim Rockpalast. Da bin ich ja jedes Mal gescheitert. Über mein Englisch und über die Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Weil wenn es damals Facebook gegeben hätte, dann wäre ich im Shitstorm, wäre ich ersoffen, ja.
Aber damit sind Sie doch Kult geworden, ein Stück weit.
Das ist
zumindest
der Preis, ja. Da fragt ja nun keiner danach. Jetzt habe ich den großen Benefits davon. Jetzt gucken mich die Leute freundlich an, und weil ich ein Teil ihrer ganz persönlichen Erinnerung bin. Das ist aber nicht mein Verdienst, sondern das ist diese Sendung und die Zeit, in der das alles stattgefunden hat.
Aber sagen Sie, als Sie damals mit dieser Nummer German Television Proudly Presents auf die Bühne gekraxelt sind, wissen, dass es Leute gibt, die sich darüber dann lustig machen, haben Sie mal...
Na, das wusste ich nicht. Sonst hätte ich das nicht gemacht.
Im Laufe der Jahre hat Ihnen das niemand gesagt?
Ja, nein, die haben sich nur über mein Englisch aufgeregt. Nicht über den Slogan. Das haben die Leute selber gesagt. Das ist ja sofort eine Marke geworden. Ja?
Okay.
Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen. Ja?
Ich kann mich an einen Rockpalast erinnern, als Police aufgetreten sind. Mhm. Großartige private Veranstaltung. Haben Sie noch eine spezielle Erinnerung an diesen Rockpalast-Auftritt?
Das verschwimmt ein bisschen, weil das war ja das ist schon sehr lange her, ne? Und wir Moderatoren, der Alan und ich, wir haben ja die Shows eigentlich gar nicht richtig mitbekommen, sondern wir waren ja dauernd Backstage. Also ich könnte von der Atmosphäre hinter der Bühne was berichten, aber da war dann immer Ruhe, weil der Act war ja auf der Bühne.
Okay.
Ja, und dann hat man sich da hingestellt und hat sich das angeguckt. Also von der Wirkung her kann ich das nicht so sagen.
Nach langer Zeit mal wieder zurück in seiner schwäbischen Heimat.
Mm.
Sentimentale Gefühle, wenn Sie in Stuttgart sind?
Naja,
nicht wirklich?
Nein, nicht wirklich. Jetzt kann ich ja ein bisschen Schwäbisch schwätzen,
seit
lang, ja.
Weil wenn man 40 Jahre in Berlin lebt, dann erdet es einen auch auf eine bestimmte Art und Weise.
Also ich würde es mal so formulieren. Wenn ich in Berlin bin, bin ich in Berlin, und wenn ich hier bin, bin ich hier, ja.
Können Sie umswitchen?
Ja.
Problemlos?
Ja. Problemlos. Das Phänomen ist, wenn man in Stuttgart aus dem Zug steigt, dann muss man erstmal langsam machen. Also wenn man aus Berlin kommt und aus dem Zug steigt in Stuttgart, dann wird alles etwas langsamer erstmal. Ja,
okay.
Dann knallt man knallt nicht auf andere Leute, aber man...
Aber ansonsten
das Leben
gibt's
hat einen anderen Fluss.
Ja. Ansonsten gibt es ja auch große Gemeinsamkeiten.
Natürlich.
Zwei riesige, schöne Baustellen, Stuttgart 21 und der Flughafen in Berlin.
Ja, es erfüllt mich mit Genugtuung, dass ihr Stuttgarter auch ja, auch so eine Gurke am Bein habt.
Das erfüllt uns alle mit großer Genugtuung und noch, mit noch mehr Freude.
Ja, noch mehr Freude, ja. Ja, abgesehen davon, dass es jeden Tag da die Kohle durchläuft, dass es nur noch so kracht, ja, wo man sich wirklich fragen kann, wie gehen wir eigentlich mit unseren Ressourcen um? Wo kommt das Geld her? Wer verdient das? Ja, wo geht das hin? Und so weiter, ja.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Also Sie sind Journalist, haben eine lange journalistische Karriere hinter sich, haben viele Filme gemacht, auch für die ARD, sind als Kabarettist aufgetreten. Jetzt mit Anfang 70 gehen Sie noch auf die Bühne?
Eigentlich nicht, nein. Also wenn mich jemand anruft und sagt, willst du was machen und so, da würde ich mich anstrengen. Ja. Aber von mir aus selber würde ich diese Energie nicht mehr aufbringen, weil ich hätte ein bisschen Schiss. Wie sagt man auf Schwäbisch, dass ich stecken bleibe, gell? Also, dass ich's nicht mehr, dass ich plötzlich vor so einer leeren Stelle stehe und nicht weiß, wie es weitergeht, weil mich gerade meine Geister halt verlassen.
Das muss man weder sich noch seinem Publikum zumuten.
Nein, das muss man nicht machen. Es gibt keinen Grund. Also, außer man muss Geld verdienen, das gibt's natürlich auch.
Machen Sie noch Radio oder Fernsehen?
Ach, wieder. Das erfreut mich ja. Ich habe bei so einer freien Radiostation habe ich einmal im Monat 2 Stunden eine Musiksendung, Lost and Found and Lost Again, und da kann ich spielen, was ich will.
Lost and Found ist ein sehr schöner Titel von den Kings.
Ja, ach, gibt's oft. Aber And Lost Again, das ist die philosophische Kehre hinten dran.
Ansonsten machen Sie noch exklusive Führungen durch Berlin, habe ich gehört?
Ja, so exklusiv sind die nicht, aber ich zeige Gästen, die in der Stadt weilen, zeige ich sozusagen meine Vision oder meine Sicht von der Stadt, von der Stadt Berlin.
Da sitzen Sie in einem Rolls-Royce am Steuer.
Ja, beinahe. Schwäbischer Rolls-Royce in der S-Klasse.
Haben ein Mikrofon vor sich?
Nein, das wird alles so über die Schulter wird das alles gemacht. Ja, das ist direkt Beatmung. Das sind ja nur 2 Leute oder 3 maximal.
Hinten sitzen irgendwelche saudischen Prinzen?
Ja, oder nicht ganz, aber nette amerikanische Gäste oder australische oder sonst irgendwoher. Gut. Und spätestens nach einer halben Stunde redet man über Gott und die Welt und die Stadt ist eigentlich egal. Ja.
Wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Rockpalast und Tom Petty? Ganz schwer, ne?
Das ist schwierig, ja. Ja,
fällt Ihnen ein markanter Satz zu Tom Petty ein und zu dem Auftritt von damals?
Ich habe den Tom Petty getroffen im Ü-Wagen. Ich war auf dem Weg ins Studio, es war ein brüllend heißer Tag und da vorm Studio stand der Ü-Wagen und ich wollte zu meinen Kollegen guten Tag sagen und da stand ein langmähniger, blonder, junger Mann am Mischpult und hat ins Mikrofon gesprochen und die Musik war Tom Petty und die waren drin im Studio und er hat gemischt. Es war original.
Also damals hat er gemischt und jetzt singt
er. Jetzt ist er tot. Ja.
Auch noch, ja.
Auch das noch, ja.
Die wunderbaren Rockpalast-Nächte in Essen, in der Grugerhalle, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, Albrecht Metzger, Sie waren damals zusammen mit Alan Banks, Moderator dieser Geschichte. Moody Blues waren nicht von der Partie.
Die wären auch nicht Rocknächte tauglich gewesen.
Weil?
Weil sie zu wenig rockig. Das war zu wenig rockig. Das war nicht nur der Geschmack der Redaktion, sondern das war da die jungen Leute, also das Publikum wollte. Also die Marke wurde eigentlich gesetzt mit Rory Gallagher.
Das war der allererste Auftritt 1977.
Mit Little Feet und so weiter. Ja. Und diese Form von Energie, das war das Rockpalast-Publikum.
Wer hat die Auswahl getroffen, der Künstler, die dann aufgetreten sind?
Das war die Redaktion. Der Christian Wagner als Regisseur und der Peter Rüchel als Redakteur.
Und Sie und Alan Banks waren die Präsentatoren?
Nein, wir sind dazugekommen. Ja, wir waren die Moderatoren.
Haben Sie noch Kontakt mit Alan Banks?
Ab und zu.
Der in Köln sitzt?
Er lebt in Köln, Und ruft nicht zurück. Ruf endlich mal zurück.
Okay. Was heißt, ruft nicht zurück?
Das weiß ich doch nicht.
Das klingt jetzt irgendwie beziehungstechnisch ein bisschen kompliziert.
Ja, jetzt will er was erfahren. Nein, der Alan war schon damals wir haben uns wunderbar verstanden alles, ja. Okay. Seine Koryphäe und der würde uns alle hier wegmoderieren, wenn man dem grünes Licht gibt, dann moderiert er alles weg, ja.
Man muss dazu sagen, Sie hatten damals ja auch totale Moderationsfreiheit und mussten manchmal wahnwitzig lange Zeit
überbrücken. Nur bei der ersten.
Ja?
Da war übrigens ein berühmter Mensch dieses Hauses, der Hendrik Bussig hat damit moderiert.
Hendrik Bussig war mal SDR-Journalist.
Ja, eine ganz bekannte Stimme.
Mitbegründer der Jugendsendung Point damals.
Ja. Okay. Und der hat mich übrigens neulich mal angerufen, ja. Ja,
um was zu sagen?
In Berlin. Ja, wir wollten ein Bier trinken, ist aber leider ist irgendwie nicht zustande gekommen. Ja. Und das fand ich dann sehr nett, weil den habe ich total im Stich gelassen, weil das war, da dauerte die Umbaupause, dauerte 20 Minuten geplant. Aha. Wir hatten einen Spieler für etwa 8 Minuten oder 9 Minuten. Aha. Und ich wusste schlicht nicht hinten in nackten Garderobenräumen, ich wusste nicht, was ich machen sollte.
Was haben Sie dann die 11 Minuten gemacht?
Mich versteckt.
Ja. Also nicht versteckt.
Und was ist gesendet worden?
Ja, Hendrik hat moderiert.
Ach so, okay.
Der hat die Sache gerettet.
Der hat's gerettet.
Ja, da bin ich ihm bis heute, bin ich ihm da dankbar dafür und mag nicht unter seine Augen treten.
Gigantische Einschaltquote damals?
Na, noch nicht so doll, nicht? Aber später. Na, es ging ja nicht um Einschaltquoten, aber die Fachleute waren da. Die Leute, die es angegangen ist, die haben geguckt und es ist noch heute, das ist ja das, weshalb ich angesprochen werde, es hat sich herausgestellt, dass es eben eine Sendung war, die genau im richtigen Moment zum Lebensinhalt, also nicht Inhalt, aber zur Qualität des Lebens von jungen Menschen beigetragen hat.
Genau.
Und zwar nachhaltig.
Das Salz der Erde, einer der besten Stones-Titel, finde ich persönlich, Albrecht Metzger. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Oh, es gibt bei viele. Dem Titel.
Ja, es gibt so viele aus der frühen Phase.
Ja.
Also das Oeuvre dieser Band wird immer besser, je länger man es hört und je weiter es zurückliegt. Aber auch moderne Sachen, also von heute, also die sind immer irgendwie am Puls der Zeit geblieben.
Wie oft haben Sie die gesehen in Ihrem Leben?
Ach, ich weiß nicht, 5 oder 6 Mal.
Ja. Zuletzt?
Ja, groß und klein. Zuletzt auch im Olympiastadion in München, in Berlin. Ja, und dann habe ich sie mal in Nürnberg gesehen und ich kann mich noch gut entsinnen an aus dieser Phase, wo Salt of the Earth dran war. Das war Killesberg Halle 6. Die älteren Herrschaften werden sich noch erinnern. Ja,
okay.
Gingen wir noch in die Halle 6. Und da war unsere Attitüde. Und die Stones kommen, gehst du auch noch? Ja, ich gang auch noch. Und dann ist mal da rumgelaufen. Und vorne haben die Stones gespielt und hinten haben wir uns so lässig. Das Ganze war unheimlich lässig, ja, weil die und nicht oh oder so.
Sag mal, die Stones haben im Rockpalast nie gespielt.
Warum? Nein.
Warum nicht?
Weil der Fernsehschirm zu klein ist.
Wie bitte?
Weil das nicht funktioniert im Fernsehen. Die Stones funktionieren im Fernsehen nicht. Das ist Originalton Mick Jagger.
Aha. Als Begründung dafür, warum er nicht gekommen ist mit seiner Band.
Thank you, gentlemen, ja.
Ja, eine der ganz wenigen Bands vermutlich, die das abgelehnt haben,
oder? Ja, es gibt nicht. Dylan ist ähnlich. Dylan macht auch kein Fernsehen.
Ja.
Also ich wüsste nicht, ja.
Haben Sie die Stones mal interviewt?
Nein.
Nie?
Da müssen wir mal den Alan fragen. Der hat bestimmt mit irgendeinem von denen geredet. Der hat mit allen geredet.
Ja. Also der hat mal, kann man, glaube ich, sogar bei YouTube nachgucken, ein sehr spezielles Interview mit Keith Richards gemacht.
Das glaube ich, ja.
Und die Antworten von Keith Richards waren deshalb so lang, weil der unfassbar langsam gesprochen hat.
Ja.
Mit ganz, ganz vielen Pausen.
Das sind Phänomene, alle Leute. Auch der Jagger mit seiner Smartness und so weiter. Der hätte ja schon in den 80er Jahren hätte der Solo gehen können, ja. Also so. Und wir haben gecheckt, wir können nur überleben oder wir sind nur gut, wenn wir alle zusammen sind, ja. Und man stelle sich vor, Charlie Watts hier, der ist jetzt 76 oder was. Was das für eine Leistung, in 2 Stunden zu trommeln, das ist Wahnsinn. Das kriegt keiner sonst hin.
Und ja? Jagger auf der Bühne mit Mitte 70.
Das ist ein Athlet. Ja? Der macht ja extra Physical Training, macht er extra. Der bereitet sich wirklich. Jagger hat mich für sich wirklich eingenommen, weil er hat mal eine Äußerung als er gefragt wurde, warum sie immer noch spielen. Und er sagt, solange wir uns nicht blamieren, werden wir auf der Bühne sein. Und das finde ich eine gute Haltung.
Also eine großartige Leistung, die diese Band seit mehr als einem halben Jahrhundert abliefert, unterm Strich.
Geil, super. Einfach, muss man erst mal bringen. Ja?
So
und überleben
aus.
Auch. Also die anderen, die beißen ja ins Gras dazwischen. Ne?
Haben schon gebissen. Unser Gast Albrecht Metzger, der eigentlich aus Stuttgart kommt, hier groß geworden ist, beim SDR, beim Süddeutschen Rundfunk damals, seine Karriere begonnen hat.
Ja. Im Jugendprogramm, ja.
Fernsehen,
ja.
Was war das für ein Jugendprogramm damals?
Jour Fix, Diskus, Box.
70er Jahre noch?
Das ist 70er Jahre, ja.
Und dann der Wechsel zum WDR nach Köln?
Ja, aber als Freier. Ich bin dann nach Berlin, ich bin 77 nach Berlin gegangen zur Roten Grütze. Das war damals ein alternatives Kinder- und Jugendtheater. Eine bestimmte Generation kriegt da ganz feuchte Augen, wenn der Name Rote Grütze fällt. Ja. Da hatte ich die Ehre, 5 Jahre mitwirkender zu sein.
Ja. Politisches Theater auch?
Na, eigentlich weniger. Wir haben so, ja, aber das war ja politisch. Die Grütze war ja aufklärungspolitisch sozusagen. Ja, so, das war, aber das war, stand nicht auf der Tat, also vorne dran auf der Tagesordnung. Wir wollten die Leute, die sollten da erreicht werden. Ne? Und dann hatte ich ja in den Ende der 80er Jahre diesen Schnapseinfall hier in Berlin, eine Versammlung, den Berlinern mal zu zeigen, wer die Stadt eigentlich, Westberliner, wer die Stadt eigentlich hier am Laufen hält. Und da wollte ich ja, habe ich ein Konzept gemacht für eine Veranstaltung, dass an einem Samstag alle in Berlin lebenden Schwaben sich vor dem Reichstag versammeln. Ja, und dazu parallel im in der Kongresshalle Koryphäen aus der ganzen Welt eingeflogen werden, die auf schwäbischem Dialekt, die aus Stuttgart, also die aus Schwaben kommen und einen 15-minütigen Kurzvortrag halten über ihr Fachgebiet, um den schwäbischen Kosmos auszuleuchten.
Okay, welche Koryphäen kamen damals?
Nein, es ist nur unser, und es sollte noch ein Theaterstück aufgeführt werden im schwäbischen Dialekt in West-Berlin, und das war damals Bäh. Das war Oberbäh. Das war also wie Selbstmord war das, ja. Und übrig geblieben ist Theater, Schwabenoffensive.
Also das klingt natürlich so, über Ihre kabarettistischen Ausflüge werden wir noch im Laufe der Sendung sprechen, das klingt ein bisschen so, als hätten Sie sich ein Stück weit in Berlin auch als Schwabe in der inneren Emigration gefühlt.
Ja.
Kann man das so sagen?
Nein, das war eine späte, Abrechnung ist zu scharf formuliert, aber eine späte Beschäftigung mit dem, wo ich herkam. Ich war ja schon Mitte 30, ging auf die 40 zu, und was sagt man, mit 40 wird man gescheit und mit 50 merkt man es nach, sagt man doch immer, ja. und da habe ich dann durch die Schwabenoffensive habe ich dann wunderbare Gelegenheit gehabt, also mich mit mir selber auszusöhnen.
Das ist schön formuliert, aber sagen Sie, diese Aversion angeblich zwischen Berlinern, Westberlinern und Schwaben, gab es die tatsächlich?
Künstlich.
Das ist ein
Fake. Das ist eine Erfindung.
Das ist eine Erfindung, ja.
Aha. Gab's nicht. Das gibt's ein bisschen in am Prenzlauer Berg, aber ein paar Leute haben das sozusagen auf einen Nenner gebracht, und weil eben die Schwaben in Berlin halt fleißiger sind und der Vater halt noch ein bisschen was dazugelegt hat, dann haben wir das Haus halt gekauft, nachdem man das renoviert hat, und da waren die anderen, die jetzt waren nicht so schnell, die sind dann neidisch geworden, ja.
Albrecht Metzger, unser Gast, der Mann, der seit 40 Jahren in Berlin lebt und erfolgreich versucht hat, den Berlinern die schwäbische Mentalität näher zu bringen. Korrekt?
Das war ein Nebeneffekt. Der Haupteffekt war eigentlich, den dort lebenden Schwaben für 2 Stunden das Heimat Gefühl zu geben, sie hätte die Heimfahrt gespart.
Okay. Das heißt,
und genauso war es auch.
Ja? Also Sie haben 2 Sachen gemacht. Sie hatten diese Schwabenoffensive Berlin und Sie hatten auch ein Soloprogramm mit dem beeindruckenden Titel Spätzle liebt Bulette.
Ja.
Da kamen nur Schwaben.
Also in der Regel. Die beliebteste Kombination war ja Mischpaare, also ein Teil Berliner und ein Teil Schwäbisch.
Aha.
Wobei der schwäbische Teil sich dann am Ende des Programms zum Berliner Teil umgedreht hat und hat gesagt, weißt du jetzt warum?
Ja?
So, weil das war sozusagen, wir haben vermittelt zwischen den Paaren. Ja.
Ja. Also gibt es da überhaupt zwischen der
Wunderbar,
Berliner
das
Mentalität?
Ist die beste, was man,
Und der schwäbischen Mentalität, gibt es da wirklich Überschneidungen auch?
Gemischte Ehepaare, das ist das Beste, was man überhaupt. Also
ein Berliner Mann
und eine schwäbische Mädel, das ist unschlagbar.
Und andersrum?
Ja, da ist schon ein bisschen, der ist ein bisschen bämulig, der Mann dann,
der
so, wenn er Schwabe ist, bämulig.
Was ist das?
Na, ein bisschen langsam und ein bisschen, du lass mich auch mit, ja. So. Und sie ist dann die Flotte, ja, das ist dann, aber das geht, in der Regel ist das in Ordnung. Das geht in der Regel geht es gut. Weil die Preußen und die Schwaben, die kommen beide von der Scholle. Das ist, die haben sehr viel gemein und die verstehen sich eigentlich sehr gut.
Was heißt Scholle?
Dass man für sein Essen arbeiten muss, dass man auf dem Feld arbeiten muss.
Ja, das gilt zum Teil noch bis heute, dass es nicht gestattet ist oder nicht statthaft ist, einfach, keine Ahnung, auf einem Stuhl zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken.
Das geht gar nicht.
machen?
Das Gott gar nicht, ja. Also bei den jungen Leuten natürlich, aber unser eins, also wie hast du kein Geschäft oder so, das geht. Nein, schon also, ich selber, ich bin ja jetzt in Rente und ich ertappe mich manchmal und sage, du, warum tust du nichts?
Aha.
Ja, wo ich dann mir sage, ja, es ist erlaubt, nichts zu tun. Okay. Ja, das wird nicht bestraft. Ja. Ne, so. Aber das ist halt, es gibt viele schwäbische Eigenarten. Ich habe mich aber inzwischen ausgesöhnt damit, muss ich sagen. Ja, ja.
Na, Sie haben mir vorhin auch, als eine Musik lief, die Geschichte Ihrer inzwischen 94-jährigen Schwester erzählt, die immer irgendwie das Gefühl hat, sie müsse etwas tun, weil nichts tun ist negativ besetzt.
Das ist negativ besetzt, ja. Weil wer nichts schafft, der ist nicht wohlgefällig vor dem Herrn.
Ja.
Auf den kann der Herr nicht wohlgefällig blicken und das ist halt, das ist aber alles altes Zeug, was ich jetzt erzähle. Ja. Den Jungen, die interessiert das nicht. Aber die Strukturen, ja, die habe ich ja mitgenommen und die Strukturen sind ja immer noch da und die Schwaben sind ja immer noch fleißig. Man gucke sich mal die Nationalmannschaft an, wie viele Schwaben da drin sind zum Beispiel.
Noch.
Ja. Gut. Who knows?
Jetzt müssen wir die Kurve kriegen zu The Who. Nochmal, Rockpalast, damals, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Ja. The Who haben gespielt, großartige Band.
Ja.
Roger Daltrey, Pete Townsend.
Ja. Und John Entwistle.
Keith Moon damals noch dabei?
Nein, der war nicht mehr dabei. Okay. Der hatte schon das Zeitliche
gesegnet.
Wie
haben Sie diesen Who-Auftritt in Erinnerung?
Na, das war, da waren die in einer gewalttätigen Phase, die haben sich gestritten und die haben also, das Ganze war eigentlich ein Kampf auf der Bühne. Das hat man dann, das hat sich in der Musik ausgedrückt, ja, aber also man hat es nicht gemerkt, aber wenn man das wusste, hat man es gemerkt. Und Daltrey war ja immer gut.
Bob Seger hat im Rockpalast damals, glaube ich, auch nicht gespielt, oder?
Nein, ich weiß nicht warum, aber der hätte eigentlich reingepasst.
Nicht so mainstreamig?
Nein. Die Auswahl war, ob die Leute ihr Handwerk, also ob das handgemachte Musik ist. Das ist die Mainstream, das war, also nicht Bubblegum oder sowas, oder Sweet oder sowas, das braucht man nicht. Aber Rockleute, und er ist ja, der hat ja wunderbare, tolle Sachen gemacht.
Sie haben ja auch über einen langen Zeitraum, Ende 70er, Anfang 80er, diese Bands und diese Interpreten doch von sehr nahe erlebt. Das ist ja nochmal was anderes, als sie jetzt nun, keine Ahnung, in einem Konzert zu sehen oder auch zu hören, sondern wirklich hautnah zu erleben. Mhm. Wie viel auch an Dingen haben Sie mitbekommen, wo Sie gesagt haben, oh Gott, das ist ja furchtbar. Alkohol, Drogen, Abstürze.
Ja. Das sind aber alles Legenden.
Das sind Legenden?
Da ist die Türe, die Garderobetür war dazu, das wurde auch dann abgeschirmt.
Ne? Also Patti Smith haben wir vorhin gehört. Ja. Also die muss zugedröhnt gewesen sein damals bis über, also hat Alan Banks, ihr damaliger Co-Moderator, erzählt.
Ja, war sie auch.
Ja?
War sie auch.
Nicht die einzige?
Nein, aber das ist Privatsache oder wenn jemand, also ich kann eine Geschichte erzählen mit Mitch Ryder, der ist ein ganz berühmtes Beispiel dafür, dem wurde der Patti Smith Auftritt gezeigt und dann hat er gesagt, das werde ich toppen, und dann hat er sich, als er dran war, hat er sich so hergerichtet, ich stand neben ihm in der Gasse, seine Band hat schon gespielt, da draußen war das Mikrofon schon im Scheinwerfer und er stand neben mir und hat geschwankt wie ein Baum und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gedacht, der packt es, also hier ein Kollege, packt es nicht, und dann ging der los bei einem Cue und ging auf das Mikrofon zu und in den ersten Schrei, den er losgelassen hat, wusste ich, er hat das beste Konzert seines Lebens gespielt.
Ja, ich habe auch nicht aus exhibitionistischen Gründen danach gefragt, sondern eher deshalb, weil möglicherweise braucht es auch ein etwas anderes Leben, um aber wirklich kreativ zu werden und tolle künstlerische Leistungen zu vollbringen.
Aber das ist ein Innenleben der Bands, da gibt es eine Kultur und das wird also nicht nach außen getragen.
Ja.
Also da muss man schon runtergekommen sein, wenn dann der Künstler kommt und sagt, wo kriege ich hier meinen Stoff oder so etwas. Sondern die haben dann in der Regel jemanden, der dann dabei hat oder so, ja. Und von den Stones, weiß vom Keith Richards, weiß man übrigens, also die hatten ja immer Schwierigkeiten hier mit Amerika. Und da wurde immer ein Vorauskommando, wenn die nach Amerika fuhren, da wurde immer ein Vorauskommando geschickt, der die Stofffrage geklärt hat, damit es da keine Probleme gab, sondern dass da lückenlos angesetzt werden konnte.
Ja, ja.
Aber das, sonst hätten wir die nicht, wenn das nicht. Der hat halt nur vom Feinsten genommen. Ja, der hat halt keine Straßenware genommen, sondern nur vom Feinsten. Und heute hören wir die Musik und sagen, oh, ja, ja, ja. Ja, welchen Preis? Welchen Preis? Wie viele Leute sind dabei hops gegangen und haben ihre Seele ausgehaucht ins Mikrofon rein? Ja,
klar.
Ja, davon, und wir haben einen Genuss davon. Ja. Deshalb sollte man nicht den Stab brechen. Ja.
Bis heute haben wir Genuss
davon. Bis heute,
davon.
Ja.
Bruce Springsteen, auch einer, der es in den Rockpalast nicht geschafft hat.
Ja. So kann man das wohl sagen.
Also die Bemühungen waren schon da,
sein Manager war davor, der Herr Landau, der hat den Peter Rüchel abgeblockt. No, my name, my answer is no. Das war immer die Begrüßung. Ja.
Also hat nicht geklappt.
Nein, aber das hat nicht
Springsteen
geklappt.
Wie andere, auch einer, der auf eine wahnsinnig lange Karriere zurückgucken kann.
Ja, ja.
Viele Jahrzehnte. Und das kriegt man, glaube ich, nur hin, wenn man über eine große künstlerische Substanz verfügt.
Ja, und von einer irischen Frauenfamilie aufgezogen wurde, ja.
Weil?
Ja, der ist, ja, seine ganze Umgebung, der ist mit irischen Frauen aufgewachsen, das war seine Familie.
Ja.
Und das hat er dann in die Rebellion übernommen und dann New Jersey, ja, und so, und das ist ja, also es lohnt sich, seine Biografie zum Beispiel zu lesen, das ist wirklich toll, ein tolles Buch, ja.
Ansonsten, um nochmal auf Berlin zu kommen, also die Stadt, in der Sie seit vielen, vielen Jahren leben, auch da gibt's ja nun Musiker, die es schon ewig gibt, die jetzt auch irgendwie älter geworden sind. Blixer Bargeld beispielsweise, einstürzende Neubauten.
Ja.
Was ist aus dem geworden?
Naja, das ist eine hoch dekorierte Kunstart-Truppe geworden, die weltweit, das wissen wir gar nicht, die spielen weltweit, kommen die zusammen. Dann ist der Axel Hacke da drin, die haben ein Solo-Artist, ja, okay. Und so weiter. Das sind Künstlergemeinschaften, die aber im normalen Konzertgewerbe gar nicht mehr, da tauchen die gar nicht mehr so auf. Sondern die spielen in Museen, im MoMA, in New York und wo der Kuckuck.
Ja.
In Tokio haben die eine große Fangemeinde, ja, und was der Kuckuck, ja.
Nena, auch eine Frau, die seit vielen Jahren, die übrigens am Montag bei uns zu Gast sein wird.
Ah ja, gut. Ja, die ist natürlich immer Krekel, würde ich da mal sagen.
Die war im Rockpalast.
Die war im Rockpalast, ja. Da waren sie jung
ganz
und frisch.
Jung,
ja, ganz jung und frisch, ja. Das war
Nina Hagen.
Witzig.
Nina
die war auch da, ja. Das war natürlich Ehrensache, ja, mit Nina Hagen und so.
Musik spielt in ihrem Leben nach wie vor eine ganz wichtige,
ganz
dominierende,
große Rolle, ja.
Wie äußert sich das im Alltag?
Ich höre Musik und Musik, also ich bring's inzwischen auf den Nenner, das ist die treueste Liebe des Lebens, die man haben kann.
Ja. Hören Sie still oder laut?
Ich höre gerne laut und manchmal geht's mir auf den Geist und dann höre ich leise, ja. Und je nachdem, und wenn ich was genauer hören will, setze ich Kopfhörer auf, aber ansonsten ist, und zwar alles. Ich höre von Klassik über Country, über Jazz, über Hip-Hop, über Moderne, also alles und die alten Sachen auch. Also.
Wir haben die Sendung begonnen mit dem Scheitern der deutschen Fußballnationalmannschaft, sind dann auf das biografische Scheitern jedes Menschen gekommen. Wenn Sie jetzt zurückgucken, und das kann man ja mit Anfang 70, gibt es irgendwas, was Sie, wenn Sie es heute nochmal zu tun hätten, ganz anders machen würden, oder war es im Wesentlichen gut so, wie es war?
Ich nehme an, es war gut.
Ja.
Man weiß es ja nie, aber ich nehme an, ich bin einverstanden damit.
Und Sie sind keiner, der sagt, was wäre gewesen, wenn
nein,
das anders gemacht hätte.
Ich habe mal eine alte Dame interviewt, die im KZ Ravensbrück gesessen hat, und wir haben über Verrat geredet und so weiter. Ja. Und die hat zum Schluss gesagt, das Leben geht weiter, Genuss ohne Reue.
So ist es.
Ja, und das von einem Schwaben. Genuss ohne Reue, das geht eigentlich gar nicht. Ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gern geschehen. Ja.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Albrecht Metzger.
Eins gehört.